Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wer keine Arbeit hat, der ist in Not. Wer Arbeit hat, dem geht es gut. So einfach ist das nicht, zumindest nicht in einem Land wie Deutschland. Und diesen Eindruck hatten wohl auch viele von Ihnen, die sich für unsere Denkfabrik das Thema prekäre Arbeitsverhältnisse gewünscht haben. Dem Wunsch folgen wir. Unter der Überschrift von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, sprechen wir darüber in dieser Woche täglich zum Auftakt heute mit Klaus Dörre. Er ist Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena und Autor zahlreicher Bücher. Das neueste erscheint Anfang Februar und wird den Titel tragen: Die demobilisierte Klassengesellschaft. Schönen guten Morgen, Herr Dörre.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns später auch mal über diesen Aspekt Demobilisierung reden, aber erstmal die ganz einfache Frage am Anfang: Ist Deutschland, was die Arbeitswelt angeht, tatsächlich eine Klassengesellschaft?
Das würde ich schon so sagen. Auf der einen Seite haben wir immer mehr Menschen, die tatsächlich von Lohnarbeit leben, also von abhängiger Arbeit leben. Da haben wir Rekordstände, kann man sagen. Und auf der anderen Seite stellen wir aber fest, dass bei den Vermögen, den Einkommen, wir eine große soziale Unwucht haben. Ungleichheit stabilisiert sich auf einem hohen Niveau oder beim Vermögen nimmt sie immer weiter zu.
Ich habe schon eine ganze Weile lang immer diesen Eindruck gehabt, dass man nicht sagen kann, die Schere verläuft einfach zwischen denen, die Arbeit haben und denen, die keine haben, sondern sie verläuft, um es jetzt mal sehr stark zuzuspitzen, zwischen denen, die für viel Arbeit wenig Geld bekommen und denen, die für wenig Geld viel Arbeit bekommen. Und Sie haben, glaube ich, festgestellt, dass es solche Unterschiede sogar innerhalb des gleichen Betriebs teilweise gibt, ne?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Also man kann sagen, die untere Hälfte der Lohnabhängigen, deren Anteil am Kuchen, der zu verteilen ist, der sinkt seit vielen Jahren. Das ist jetzt in der Pandemie noch mal besonders deutlich geworden. Man kann sagen, je weiter man unten ist in der Lohnpyramide, desto größer die Einkommenseinbußen während der Pandemie, nicht? Und im gleichen Betrieb, nehmen wir mal das Beispiel Deutsche Post, DHL, wo wir jetzt aktuell untersucht haben. Da gibt es drei Großgruppen von Beschäftigten. Die einen haben sozusagen die alten Besitzstände aus dem Staatsunternehmen, dem früheren. Dann gibt es eine zweite Großgruppe, die macht die gleiche Arbeit, aber es gibt eine Lohndifferenz von 800 Euro und mehr. Und dann gibt es eine dritte Gruppe der prekär Beschäftigten, also von Gelegenheitsjobbern, Studenten und so weiter, bis zu migrantischen Arbeitskräften, die für 3 Monate angeheuert werden mit einer Reichweite bis aus der Ukraine. Und das sind dann sehr unterschiedliche Bedingungen, wo es ganz schwierig ist, auch, sagen wir mal, Gegenmacht seitens der Beschäftigten zu entwickeln.
Aber die Gegenmacht ist eine Frage, weil das fällt einem dann natürlich sofort ein als Außenstehender. Warum lassen sich die Leute das gefallen?
Ja, das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Das berührt diesen Titel demobilisierte Klassengesellschaft nicht. Die Betriebsräte sitzen eigentlich immer noch bei den Stammbelegschaften aus dem alten Staatsunternehmen. Da gibt es auch die höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrade. Und wenn Sie jetzt ganz runtergehen zu den prekär Beschäftigten, den Teilzeitbeschäftigten, das sind 20-30%, die haben zum Beispiel kein Interesse an der Begrenzung von Überstunden und so weiter. Und für die sind die Arbeitsbedingungen der alten Stammbeschäftigten geradezu das Paradies, nicht? Und da jetzt eine Interessenpolitik zu machen, wo man alle zusammenbringt, das ist ausgesprochen schwierig.
Ich habe manchmal sogar den Eindruck, da gibt es so unausgesprochene Absprachen. Also man kann natürlich bei dem, was Sie gerade gesagt haben, sagen, okay, die Gewerkschaften haben ein Problem, weil gerade ein Teil der Menschen, die sehr wenig verdienen, nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Manchmal habe ich den Verdacht, das wollen die Gewerkschaften aber gar nicht unbedingt. Das ist so der Deal, denen es gut geht, die behalten ihre Privilegien um den Preis, dass die Privilegien auf die anderen Leute nicht ausgedehnt werden.
Das hat man längere Zeit so sagen können, aber es gilt, glaube ich, nicht mehr, weil man doch merkt, dass natürlich in einem Betrieb, wo die Stammbeschäftigten ihre Festanstellung als Privileg begreifen und verteidigen, es insgesamt schwierig ist, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne durchzusetzen. Aber es ist eben auch sehr schwierig, Leute zu organisieren, die für 3 Monate im Betrieb sind oder nur kurz im Betrieb sind, die wenig Geld haben, für die selbst der Gewerkschaftsbeitrag schon eine enorme Summe ist, wenn man so will. Und da haben die Gewerkschaften einfach das Rezept noch nicht gefunden. Der Wille ist da, aber das Rezept, da wirklich große Organisationserfolge im prekären Bereich zu erzielen, das ist nicht gefunden bisher.
Ist das eigentlich, was ja viele dann immer ganz schnell sagen, ist das alles Hartz IV, ALG II, ist das Agenda 2010 und so weiter? Also ist das eine Entwicklung, die dadurch gekommen ist, dass es hieß, wir wollen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, was sie tatsächlich ja rein zahlenmäßig getan hat? Und dafür zahlen wir jeden Preis?
Es ist auch eine Folge von Hartz IV, nicht nur, aber auch. Und man muss ganz klar sehen, also wenn Sie mal das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden nehmen, dann war das 2018 nicht größer als 1991, das aber mit einer ungleich höheren Zahl an Erwerbstätigen. Das heißt, wir haben ein sinkendes Arbeitsvolumen pro Lohnabhängigen und das würde ja noch nichts machen, wenn es gleich verteilt wäre. Aber unten in der sozialen Pyramide arbeitet man auch gemessen an den Wünschen zu wenig und oben zu viel. Also es gibt eine enorme Polarisierung auch der Arbeitszeiten. Der entscheidende Punkt ist aber, nichts fürchtet jemand, der in sicherer Beschäftigung ist, mehr als nach einem Jahr Arbeitslosigkeit auf Hartz IV zurückzufallen. Nicht? Das ist, Hartz IV heißt, aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft einen sozialen Status zu haben unter der Schwelle soziale Respektabilität. Und das diszipliniert auch die Aussicht darauf, die Furcht davor, das diszipliniert auch diejenigen, die noch einigermaßen geschützte Arbeitsverhältnisse haben. Das darf man nicht übersehen. Und das zu korrigieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um auch die Einkommenslohnungleichheit zu beseitigen.
Das ist vor allen Dingen eine politische Frage, eine arbeitspolitische Frage. Ich frage mich aber auch noch was anderes, Herr Dürre. In ganz vielen Branchen gibt es ja inzwischen auch einen Arbeitskräftemangel. Und Fachkräftemangel ist nichts Neues, aber wir beobachten das ja auch bei Menschen, die oder bei Jobs, die gar keine so hohe Qualifikation erfordern. Wir sehen das natürlich sehr deutlich in der Gastronomie. Da gibt es Restaurants, die schließen, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden. Aber das gibt es auch in anderen Bereichen. DHL haben Sie erwähnt als das Beispiel, das Sie untersucht haben. An jedem DHL-Fahrzeug steht, wir suchen neue Kolleginnen. Könnte sich dadurch was ändern, dass man einfach Menschen, die zu solchen Bedingungen arbeiten wollen, wie Sie sie auch gerade beschrieben haben, zunehmend schwerer findet?
Noch ist das unklar, aber die Tendenz, die Sie ansprechen, das ist wirklich was Neues am Arbeitsmarkt. Und wir stellen fest, das drückt sich so in den Zahlen noch gar nicht aus, dass viele doch die Pandemie zum Anlass genommen haben, mal zu überlegen, ob ich nicht doch noch was anderes machen will. Also aus der Gastronomie weggehe und mir einen besseren Job suche. Und diejenigen, denen das gelingt, die kommen dann auch nicht mehr zurück in die Gastronomie. Bisher ist es aber nicht so, dass das gewissermaßen durchschlägt auf die Lohnentwicklung, auf die Tarifentwicklung. Und das hängt einfach damit zusammen, nehmen wir mal das Beispiel Altenpflege. Da gibt es, obwohl der politische Wille eigentlich da war, nach wie vor keinen verbindlichen Tarifvertrag, der dafür sorgen könnte, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne besser werden. Das ist in diesem Fall einfach am Einspruch der kirchlichen Träger, Caritas, Diakonie, gescheitert. Und so haben wir das aber auch in vielen anderen Bereichen, nicht? Also wenn Sie in einem Zulieferbetrieb arbeiten, in einem kleineren Zulieferindustriebetrieb, dann entscheiden die Endhersteller darüber, was und zu welchen Bedingungen sie zu produzieren haben. Und deshalb sind viele Betriebe richtig in der Falle, nicht? Auf der einen Seite suchen sie händeringend nicht nur nach Fachkräften, sondern im Osten insbesondere inzwischen schon nach Arbeitskräften. Und auf der anderen Seite sind die Bedingungen aber so, dass es ganz schwierig ist, auch nur die jetzt vereinbarten Lohnerhöhungen oder in Aussicht stehenden Lohnerhöhungen beim Mindestlohn zu bezahlen. Das ist eine ganz schwierige Situation.
Das heißt aber auch, dass im Prinzip so eine Veränderung eigentlich gar nicht so einfach ist. Ich meine, das eine ist, was Sie gerade gesagt haben, wenn der Mindestlohn, was ja nicht in einem Schritt passiert, das wird noch dauern, tatsächlich auf 12,50 Euro steigt, haben auf der anderen Seite einige Unternehmen große Schwierigkeiten, das zu bezahlen. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch immer Tricks, damit ist ja die prekäre Beschäftigung nicht plötzlich weg.
Genau, und es kommt hinzu, dass bei den Beschäftigten sowas eintreten könnte wie eine Abstimmung mit den Füßen, nicht? Je knapper das Arbeitskräftepotenzial wird, desto mehr steigt die Primärmacht von Lohnabhängigen. Das heißt, sie können auch individuell entscheiden, ich gehe dahin, wo die besten Löhne bezahlt werden. Und das wird dann dazu führen, dass die Regionen, gerade im Osten, wo die Löhne tief sind, dass die besonders dann unter Abgängen zu leiden haben. Und das gilt ähnlich auch für die Branchen, wo die Löhne tief sind. Das ist eine ganz schwierige Situation, wo man eigentlich nur gegensteuern kann, wenn man Tarifverträge mit politischem Willen für verbindlich erklärt. Und das heißt dann auch, dass Betriebe, die solche Löhne nicht bezahlen können, tatsächlich aus dem Markt ausscheiden werden.
Wir haben jetzt zumindest hier im Deutschlandfunk Kultur ein Jahr lang Zeit, darüber zu reden und diese Entwicklung zu begleiten. Zum Auftakt haben wir mit Klaus Dörre gesprochen von der Universität Jena. Herr Dörre, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, das vielleicht, würde mich durchaus freuen, noch nicht mal in diesem Jahr das letzte gewesen sein muss. Auf jeden Fall war es das erste. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke auch.
Und Sie können dieses Gespräch finden, wie auch eine Übersicht über das, was wir alles innerhalb unserer Denkfabrik planen, unter deutschlandfunkkultur.de im Internet. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass wir morgen früh da mal nicht mit einem Draufgucker, mit einem Wissenschaftler reden, sondern mit einer Betroffenen, mit einer Verkäuferin nämlich.